SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich. Guten Morgen. Das waren und sind aufregende Stunden in Südkorea. Erst hat am Abend die Meldung überrascht, dass Präsident Yoon das Kriegsrecht verhängt hat. Dann hat das Parlament dagegen gestimmt und schließlich hat Yoon seinen Plan aufgegeben. Nun will ihn die Opposition aus dem Amt werfen. Aus Seoul, Thorsten Iffland.
Die Ausrufung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon war ein klarer Verstoß gegen die Verfassung, erklärte die Demokratische Partei. Über einen entsprechenden Gesetzentwurf für ein Amtsenthebungsverfahren soll innerhalb der nächsten 3 Tage abgestimmt werden, sagten Abgeordnete aus den Oppositionsparteien. Druck auf den Präsidenten kommt auch von Gewerkschaftsseite. Der koreanische Gewerkschaftsbund kündigte an, dass Tausende seiner Mitglieder so lange streiken würden, bis Yoon zurücktrete. Der Präsident selbst hat sich noch nicht zu diesen Forderungen geäußert. Offenbar hat Yoon aber auch den Rückhalt aus den eigenen Reihen verloren. Ranghohe Berater des Präsidenten und Sekretäre hätten ihren kollektiven Rücktritt angeboten, erklärt das Büro der konservativen Partei. Yoon hatte am späten Abend in einer Fernsehansprache völlig überraschend das Kriegsrecht ausgerufen und das damit begründet, dass die Opposition mit Nordkorea sympathisiere.
Noch ein Land in der Krise, Syrien. Dort erobern Dschihadisten immer mehr Regionen. Machthaber Assad hält mit russischer Unterstützung dagegen und auch der Iran könnte bald Soldaten und Waffen nach Syrien schicken. Im UN-Sicherheitsrat haben die USA und Russland darüber gestritten, wer schuld ist an der Eskalation der Gewalt. Russland macht die USA und ihre Verbündeten verantwortlich. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Der Westen habe die Terroristen und Feinde der Assad-Regierung ermutigt, Chaos in Syrien zu säen. Dadurch sei die Krise im Nahen Osten um einen weiteren Konfliktherd verschärft worden. Russland habe außerdem eindeutige Erkenntnisse, dass die islamistische Terrorgruppe HTS vor der Übernahme der Stadt Aleppo vom ukrainischen Geheimdienst mit Waffen versorgt wurde. Dagegen gab der stellvertretende amerikanische UN-Botschafter Robert Wood der syrischen Regierung in Damaskus die Schuld. Das Assad-Regime weigere sich seit Jahren, mit allen Bevölkerungsgruppen in Syrien eine politische Lösung des Konflikts zu suchen. Der stellvertretende amerikanische UN-Botschafter warnte das syrische Regime und seine Unterstützer in Moskau und Teheran davor, nun erneut chemische Waffen einzusetzen.
Ermittler von Europol haben eine Chat-Plattform von Kriminellen stillgelegt. Es geht um den verschlüsselten Chatdienst Matrix. Den haben laut Europol vor allem Ermittler aus den Niederlanden und Frankreich zerschlagen. Beitreten konnte man dem Chat nur auf Einladung. Auf der Plattform ging es laut den Behörden um schwere Straftaten wie Drogenhandel, Waffenhandel und Geldwäsche. Vor der Razzia in mehreren europäischen Ländern sollen die Ermittler diese verschlüsselten Matrix-Nachrichten 3 Monate lang mitgelesen haben. Bisher wurden 3 Verdächtige festgenommen. In immer mehr deutschen Kitas arbeiten Quereinsteiger, also Menschen, die keine spezielle Ausbildung in frühkindlicher Erziehung haben. Das zeigt eine neue Auswertung der Bertelsmann Stiftung. Jenny Bein mit den Details.
Studien belegen, die Qualität der Betreuung hängt stark davon ab, wie viele gut ausgebildete Fachkräfte in einem Kita-Team sind. Aber der Anteil der Fachkräfte wird laut Bertelsmann Stiftung immer niedriger. Demnach hatten im vergangenen Jahr in nur 30% der Kitas bundesweit mehr als 8 von 10 Beschäftigten einen pädagogischen Abschluss. 2017 war das noch in 40% der Kita-Teams der Fall. Annette Stein, Expertin der Bertelsmann Stiftung für frühkindliche Bildung, kritisiert die neuen Zahlen. Das Absenken der Fachkraftquote sei nur in Notsituationen vertretbar. Inzwischen sehe man aber in mehreren Bundesländern eine Tendenz zur dauerhaften Reduzierung.
Der FC Bayern München ist im DFB-Pokal im Achtelfinale ausgeschieden nach einem 0:1 gegen Bayer Leverkusen. Die Bayern waren die meiste Zeit des Spiels in Unterzahl, weil Torhüter Manuel Neuer früh eine rote Karte bekommen hat, wegen einer Notbremse gegen Jeremy Frimpong. Es war die erste rote Karte für Neuer in 866 Bundesligaspielen und dafür hat er sich nachher so entschuldigt.
Ja, ist natürlich spielentscheidend. Tut uns weh und tut mir natürlich leid.
Der SC Freiburg ist nach einem 1:3 in Bielefeld raus aus dem Pokal. Stuttgart hat in Regensburg 3:0 gewonnen und Bremen hat Darmstadt 1:0 besiegt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Teils dichter Nebel, danach an manchen Orten sonnig. Höchstens 0 Grad im Südschwarzwald und bis zu 6 Grad an der Ahr.
SWR aktuell. Hintergrund.
Freiwillig Dinge machen, die kein Geld bringen, aber anderen helfen. Das ist eine Form, sich zu engagieren. Auch junge Menschen machen das. Und wir sprechen in dieser Woche in unserer SWR-Aktuell-Serie darüber. Boris Geib ist erster Vorsitzender des ersten Frauenfußballvereins Kaiserslautern. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Ihre E-Jugend hat nicht nur Training und Spiele auf dem Plan, sondern auch Besuche im Altenheim. Warum das?
Ja, wir haben uns überlegt, was wir mit den Mädels noch alles außer Fußball machen können. Und da kam die Idee, dass wir in ein Altenheim gehen und mit den Menschen dort spielen, sie unterhalten, Gespräche führen und so weiter, ja.
Wie reagieren die alten Menschen, wenn da eine Horde Kinder vorbeikommt?
Ja, es ist so, der Anfang ist etwas zögerlich, aber das legt sich recht schnell. Ich meine, man muss bedenken, dass zwischen den zwei Altersgruppen, ja, zwischen 60 und 80 Jahre liegen. Und ja, wie gesagt, der Anfang ist etwas zögerlich, aber dann geht es direkt gleich rein in sehr angenehme Gespräche und Spiele, die wir mit den Damen und Herren machen dort.
Was spielen Sie da? Also wahrscheinlich nicht Fußball, oder?
Überraschenderweise doch. Also es gibt so ein paar Senioren und Seniorinnen, die sind noch recht fit. Mit denen können wir ab und zu mit dem Ball hin und her spielen. Aber im Großen und Ganzen beschränkt sich das auf Brettspiele wie Mensch, ärgere dich nicht oder sowas.
Wie lang sind Ihre Mädchen, Ihre Mannschaft dann dort in diesem Heim?
Also je nach Besuch richten wir uns da immer nach dem Personal und sind in der Regel so zwischen 2 bis 3 Stunden, wenn wir einen Besuch machen, dort vor Ort.
In so einem Altenheim, weiß ich selber, weil ich ab und zu mal da bin, da riecht es manchmal ein bisschen komisch. Die Menschen, die da sind, die sind auch nicht so wie Menschen im normalen Leben, was Kinder so erleben. Die reagieren anders, erzählen anders. Wie kommen Ihre Spielerinnen damit klar?
Ja, eigentlich recht gut, denn wir treffen uns immer in dem Gemeinschaftsraum. Also wir sind nicht auf Stationen. Und die Mädels, die machen das wirklich super. Das, zum Teil hat man hier schon ein Verhältnis wie mit der eigenen Oma oder mit dem eigenen Opa. Die Mädels, wenn sie aufgewärmt sind, dann geht es, wie gesagt, direkt los mit Spielen und Gesprächen. Und die finden das so toll. Also wenn wir diese Aktionen als planen, müssen wir als manchmal Mädels schon absagen, weil einfach zu viele mitmöchten und das halt für die Bewohner dann zu anstrengend wird.
Jetzt würde ein überengagierter Trainer sagen, das geht von meiner Trainingszeit ab und damit zu Lasten der Mannschaftsleistung. Bringt es denn auch etwas fürs Spiel, für den Fußball, dass Ihre Mädels, wie Sie sagen, da vorbeischauen bei den alten Menschen?
Also ich denke schon, weil wir haben sehr viel fußballbegeisterte alte Menschen in unserem Heim. Und wir haben sogar, und das ist jetzt das Lustige, die Rentner und Rentnerinnen haben einen Fanclub gegründet und kommen auch zu verschiedenen Heimspielen von uns. Und das motiviert unsere Mädels mega.
Sie waren mit diesem Projekt auch für den Engagementpreis nominiert. Wie wichtig ist die Anerkennung von außen?
Sehr wichtig. Ich finde, das Ehrenamt, ja, leider muss man sagen, stirbt es ein bisschen aus. Und wenn wir dann sowas machen und es wird auch von außen wahrgenommen, ist das auf jeden Fall ein ganz tolles Gefühl.
Boris Geib vom 1. FFC Kaiserslautern. Die Nachwuchsspielerin dort besuchen regelmäßig alte Menschen in einem Seniorenheim. Morgen spreche ich in unserer Serie mit einer jungen Frau, die sich in Mainz für Obdachlose engagiert.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Nee, das wird ganz bestimmt kein Wohlfühltermin für VW-Chef Blume. Doch er stellt sich seinen wütenden Mitarbeitern am Vormittag bei der Betriebsversammlung. Bei den Tarifverhandlungen, die gerade laufen, fordert VW, die Belegschaft solle auf ein Zehntel des Lohns verzichten, um den angeschlagenen Autokonzern zu stabilisieren. Und VW spricht davon, tausende Stellen zu streichen und womöglich sogar 3 Fabriken in Deutschland dicht zu machen. Der Autoexperte Stefan Bratzl hat hier in SWR aktuell gesagt, VW müsse tatsächlich seine Produktionskosten senken und auch wirklich preiswerte Autos anbieten.
Volkswagen hat ja im Namen bereits schon eigentlich das Auto für jedermann. Und jedermann kann sich ja im Durchschnitt 40.000 Euro nicht mehr leisten. Das ist schon eins der Probleme. Volkswagen muss in verschiedenen Segmenten begehrenswerte Modelle anbieten. Auch in den niedrigeren Segmenten, etwa im Kleinwagenbereich, braucht es Angebote. Nur ist die Frage, wo wird etwa ein Kleinwagen gebaut? Im Moment ist es nicht so richtig vorstellbar, dass der in Deutschland gebaut werden kann. Der muss wahrscheinlich in Osteuropa zu deutlich niedrigeren Kosten gebaut werden. Und die Preise der Elektromodelle, die müssen nah an den Preisen der Verbrennermodelle liegen, sonst wird das nicht funktionieren.
Die Analyse des Autoexperten Stefan Bratze. Stürzt das französische Parlament die Regierung von Premierminister Barnier und was käme dann danach? Heute Abend stimmen die Abgeordneten über gleich zwei Misstrauensanträge ab. Dabei wollen die Rechtsaußenparteien mit denen vom linken Rand zusammenarbeiten. Hintergrund ist der Streit um den Staatshaushalt und den von Barnier geforderten Sparkurs. Der Premier hat sich am Abend in einem Fernsehinterview verteidigt. Aus Paris, Caroline Diller.
Es gehe nicht um sein persönliches Schicksal, sondern um das allgemeine Interesse des Landes. Sollte die Regierung stürzen, dann werde alles noch gravierender und noch schwieriger, so Barnier. Im Parlament stehen zwei Misstrauensanträge gegen ihn und seine Regierung zur Abstimmung, eingebracht jeweils vom Linksbündnis Nouveau Front Populaire und vom rechtsnationalen Rassemblement National. Anders als bisher haben der RN und seine Fraktionschefin Marine Le Pen angekündigt, auch für den Antrag der Linken stimmen zu wollen.
Sabotage und Cyberangriffe, die von Ländern wie Russland und China gesteuert werden. Darüber beraten die Außenminister der NATO-Staaten heute zum Abschluss ihres Treffens in Brüssel. NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagt, es gehe unter anderem darum, Geheimdienstinformationen besser auszutauschen, um die sogenannte kritische Infrastruktur besser zu schützen. Mehr von SWR Europakorrespondentin Sabrina Fritz.
Erpressung für Energielieferungen, Angriffe auf das Internet, zerstörte Infrastruktur. Auch die NATO-Staaten sehen sich zunehmend Anschlägen ausgesetzt, die eine Gefahr für das Bündnis darstellen, so NATO-Generalsekretär Rutte. Die Mitgliedstaaten dürften nicht naiv sein. Die Erschütterungen kämen nicht nur aus Russland, sondern auch aus China. Wie kann sich das Bündnis vor solchen Angriffen schützen? Das steht auf der heutigen Tagesordnung. Auch wenn die Hintergründe noch unklar sind, könnten auch die zerstörten Kabel im Norden Europas in diese Kategorie fallen. Doch beherrschendes Thema des Treffens der 32 Mitgliedstaaten war die Zukunft der Ukraine. Dabei zeigt sich das Bündnis uneinig über eine mögliche NATO-Mitgliedschaft. Während NATO-Generalsekretär Rutte dies zum jetzigen Zeitpunkt ausschließt, sehen andere Länder, darunter Deutschland, dies durchaus als Teil eines möglichen Friedensplans. Aber auch andere Konflikte wurden auf dem Treffen diskutiert, darunter die Lage in Syrien, Georgien und die angespannte Lage auf der koreanischen Halbinsel.
Um Krieg geht es heute auch in Heilbronn. Die Stadt erinnert nämlich an die Zerstörung beim großen Luftangriff vor 80 Jahren. Zu diesem Jahrestag gibt es viele Veranstaltungen, die an den 4. Dezember 1944 und an die Getöteten erinnern. Thorsten Weig berichtet.
Über 6.500 Menschen kamen bei diesem Luftangriff der britischen Royal Air Force in Heilbronn ums Leben. Seither wird jedes Jahr daran erinnert und der Toten gedacht. Traditionell um 15 Uhr auf dem Ehrenfriedhof im Köpfertal. Die Ansprachen halten Oberbürgermeister Harry Mergel und Prälat Ralf Albrecht. In der Ehrenhalle am Rathaus weiht OB Mergel um 18 Uhr die neue Inschrift zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ein. Im Museum im Deutschhof beginnt die Ausstellung Gewalt, Krieg, Zerstörung oder kein Frieden nirgendwo. Und in der Kilianskirche beginnt um 20 Uhr das Gedenkkonzert des Philharmonischen Chors Heilbronn.
Erdbeben, Hochwasser und andere Katastrophen können innerhalb von Sekunden Häuser zerstören. Und um die wieder aufbauen zu können, ist eine Elementarschadenversicherung nützlich. Baden-Württemberg will die zur Pflicht für Hausbesitzer machen und macht dazu einen Vorstoß bei der Innenministerkonferenz, die in Brandenburg beginnt. Obwohl die Zahl von Extremwetterschäden zunimmt, gibt es bislang keine bundesweite Versicherungspflicht. Knut Bauer.
In Baden-Württemberg haben laut Innenministerium 94% aller Wohngebäude eine Elementarschadenversicherung, weil es bis 1994 eine staatliche Pflichtversicherung gab. Bundesweit sei dagegen nur jedes zweite Wohnhaus gegen Schäden wie Starkregen, Sturm oder Hochwasser versichert. Trotz Aufforderung der Länder und einer erneuten Bundesratsinitiative im Juni habe die Bundesregierung bislang keine Pflichtversicherung eingeführt, kritisiert Baden-Württembergs Innenminister Strobel.
Weiteres Thema bei der Innenministerkonferenz ist die Asyl- und Migrationspolitik. Die Länder wollen die irreguläre Zuwanderung einschränken. Dabei solle vor allem der Bund handeln. Zum Beispiel müsse er weitere Abkommen mit den Herkunftsländern schließen, die ihre Staatsbürger, die Deutschland verlassen müssen, nur zögerlich oder gar nicht zurück ins Land lassen. Der neue Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie, KIT, Jan Hesthaven, wird heute offiziell in sein Amt eingeführt. Die Arbeit hat der Mathematiker schon am 1. Oktober aufgenommen. SWR-Reporter Henning Mohr.
Eines der Ziele Hesthavens ist es, das KIT im weltweiten Wettbewerb der Hochschulen zu stärken. Der Däne will das KIT zweisprachig ausbauen, um internationale Mitarbeiter zu gewinnen. Dazu sollen zum Beispiel die meisten Kurse auf Masterebene auf Englisch unterrichtet werden. Das KIT müsse sicherstellen, international erkennbar zu sein. Man könne es sich nicht leisten, Talente wegen der Sprache zu verlieren. Gäste bei der feierlichen Amtseinführung heute Abend sind unter anderem der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup und Petra Olschowski, Landesministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Nichts mit beschaulicher Vorweihnachtszeit. Die Minister und Ministerinnen im Bund haben gut zu tun. Heute Abend hält Umweltministerin Lemke eine Rede zum 60. Geburtstag der Stiftung Warentest. Gedanken dazu von SWR Berlin-Korrespondentin Evi Seibert.
Warum Frau Lemke? Weil sie nicht nur Bundesumweltministerin ist, sondern auch Ministerin für Verbraucherschutz. Das ist mir in den letzten Jahren gar nicht sonderlich aufgefallen. Egal, wir haben ja das Geburtstagskind, die Stiftung Warentest. Und die ist ein echter Glücksfall. Sie hat das, was die Politik im Moment leider nicht so hat. Das Vertrauen der Menschen. In ihrer Beschreibung steht unabhängig, objektiv, unbestechlich. Und so wie es aussieht, nehmen die Leute das auch an. Mehr als die Hälfte der Menschen orientiert sich bei ihrer Kaufentscheidung an Stiftung Warentest. Umfragen sagen, dass die Deutschen ihr mehr vertrauen als dem Bundestag und dem Bundesverfassungsgericht. Bei den getesteten Produkten gibt es immer wieder Trends. Dauerbrenner sind natürlich Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Spülmaschinen oder Waschmaschinen, die in den Dauerbelastungstests auch manchmal explodieren. Aktueller Verbraucherhit sind übrigens Saug- und Wischroboter. Wenn Sie Pech haben, liegt bei Ihnen bald einer unterm Weihnachtsbaum. Ich habe mal einen Toaster zu Weihnachten bekommen. Danach hing der Haussegen ein bisschen schief, auch wenn es ein hervorragend von Stiftung Warentest beurteilter Toaster war.
Die Meinung von Evi Seibert.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.